Jeder hat mittlerweile eine Meinung zum Thromboserisiko von Vaxzevria, AstraZenecas SARS-CoV-2-Impfstoff. Vor allem jüngere Frauen scheinen betroffen. Als Arzt oder Apotheker denkt man bei Thromboserisiko aber an die Frauen, in Deutschland 7 Millionen, die ständig die Pille einnehmen, die ungleich höheres Risiko birgt. Aber es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Pillen und besonderen Risikogruppen. Insofern kann auch hier Wissen nützen und schützen. Und das nicht nur in Covid-19-Zeiten. Herzlich willkommen bei Geheilt statt behandelt, dem Podcast zum gleichnamigen Buch, das am 6. Mai im Plassen Verlag erscheinen wird und schon jetzt unter anderem bei Amazon gelistet ist. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, über das Thema Verhütung hatte ich ja schon zwei Podcasts gemacht. Einmal, wenn es nicht geklappt hat, Podcast Nummer 31 mit der Pille danach und über natürliche Familienplanung, also ohne Hormonpräparate einzunehmen mit der MyNFP-App, Podcast 79. Heute geht es aber um die Pille, also die medikamentöse Empfängnisverhütung. In Deutschland ist es die am weitesten verbreitete und zuverlässigste Methode zur Empfängnisverhütung. Medikamentös wird hierbei vorübergehend eine Sterilität der Frau ausgelöst, eben durch die Gabe von weiblichen Sexualhormonen. Allerdings schon 1961, also kurz nach der Einführung der Antibabypille, berichteten britische Mediziner über eine Lungenembolie bei einer Anwenderin. Seither sind zahlreiche Beobachtungsstudien hinzugekommen, nach denen kombinierte orale Kontrazeptiva das relative Risiko um den Faktor 2 bis 6 für eine Thrombose erhöhen. Und hier sind besonders die neuesten Präparate am gefährlichsten. Eigentlich sollte man ja erwarten, dass Innovationen eher risikoarmer werden. Leider ist das hier nicht der Fall. Und auch wenn die absolute Gefahr für die einzelne Anwenderin gering sein mag, ist die Frage aufgrund der starken Verbreitung der Pille für die öffentliche Gesundheit von erheblicher Bedeutung. Aber nacheinander. Es gibt nicht die Pille, sondern große Unterschiede. Es gibt auch nicht nur Thrombosen als Nebenwirkungen. Es gibt auch wichtige Wechselwirkungen. Es gibt sogar Nutzen der Pille. Und als Patientin sollte man wissen, wann man auf gar keinen Fall die Pille einnehmen sollte. Und zum Schluss, wie immer, noch ein paar Tipps. Worin unterscheiden sich also die verschiedenen Pillen? Zum einen in der Zusammensetzung der Hormone, dann in der Dosierung und dann aber auch, wie sie zugeführt werden, nämlich nicht immer als Tablette. Und aufgrund dieser Unterschiede sind dann eben auch die Nebenwirkungsprofile unterschiedlich. Das Wesentliche ist, wie gesagt, das Auftreten von Thrombosen, insbesondere beim Vorliegen eines Herz-Kreislauf-Risikos. Und was sind jetzt die Arzneistoffe, die in der Pille enthalten sind, sind im Wesentlichen zwei Sexualhormone, die Östrogene und die Gestagene. Die wirken für ihre Empfängnisverhütung im Gehirn. Dort nutzen sie einen sogenannten Rückkopplungsmechanismus aus, der dem Gehirn quasi vorspielt, der Körper hätte genügend körpereigene Hormone gebildet. Und so wird die Bildung von Hormonen, die die Follikelreifung bzw. den Eisprung bzw. die Gebärmutterschleimhaut beeinflussen, unterdrückt. Hierbei unterscheiden sich die Östrogene und die Gestagene. Die Östrogene hemmen vor allem die Reifung des Follikels, des Gelbkörperhormons und den Eisprung. Und die Gestagene verschlechtern die Einnistbedingung für ein befruchtetes Ei in der Gebärmutter. Dadurch, dass das Sekret am Gebärmutterhals verdickt wird, die Eileiter werden weniger beweglich und die Gebärmutterschleimhaut verdickt sich auch nicht so stark. Und in höherer Dosierung können Gestagene auch den Eisprung hemmen. Von der Zusammensetzung her gibt es im Wesentlichen zwei Typen von Präparaten: Kombipräparate und Monopräparate. Und bei den Tabletten sind die Kombipräparate eben Kombinationen aus Östrogen und Gestagen und die Monopräparate reine Gestagenpräparate. Und bei den Kombipräparaten gibt es auch nochmal eine Unterscheidung, ob es eine konstante Dosierung von Östrogen und Gestagen gibt, nennt man eine Einphasen-Kombipräparat, oder ob es wechselnde Dosierungen gibt der Hormone, sogar mit einer Pause, die also den natürlichen Verlauf der Sexualhormone quasi imitiert. Das sind dann Mehrphasenpräparate. Die reinen Gestagenpräparate haben für das heutige Thema schon mal den wichtigen Vorteil, dass sie einen geringeren Einfluss auf das Gerinnungssystem haben und somit auch ein vermindertes Thromboserisiko. Und sie werden oft genommen, wenn Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegen die Einnahme eines östrogenhaltigen Kombinationspräparats sprechen. Und dann gibt es noch ganz andere Darreichungsformen, sagt man, also zum Beispiel als Pflaster, 3-Monats-Spritze oder eben auch Intrauterin-Pessare oder eine Spirale. Darauf komme ich dann zum Schluss nochmal. Bevor ich zu den ganzen Nebenwirkungen komme, gibt es tatsächlich auch einen Zusatznutzen der Pille. Und zwar bessern sich möglicherweise Beschwerden bei der Regelblutung, zu starke Blutung oder vor einer Blutung, sogenanntes prämenstruelles Syndrom, PMS, und auch ein möglicher Damenbart oder Hirsutismus kann sich unter der Einnahme der Pille bessern. Nun aber zu den Nebenwirkungen. Viele von denen sind dosisabhängig und treten bei den heute niedriger dosierten Präparaten, insbesondere was das Östrogen betrifft oder Ethidylestradiol, seltener auf. Da gibt es allgemeine Nebenwirkungen wie Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit, aber auch Ödeme und Brustspannung. Depressionen können auftreten, Hautreaktionen, Pilzinfektionen und Libidoveränderungen. Dann wurde lange Zeit diskutiert, ob Östrogenpräparate einen Einfluss auf die Inzidenz von Tumoren haben. Und da ist gegenwärtig der Stand der Wissenschaft, dass es sowohl Vor- und Nachteile hat. Das Gebärmutterhalskarzinom ist erhöht. Der Effekt auf Brustkrebs ist unklar, aber die Inzidenz von Eierstock, Gebärmutterschleimhaut und Dickdarmkarzinom, die ist vermindert. Also Plus und Minus gleicht sich dort wahrscheinlich aus, also kein insgesamt erhöhtes Krebsrisiko. Die entscheidende Nebenwirkung ist aber, und darum geht es ja heute vor allem in dem Podcast, dass erhöhte Risiko venöser und arterieller Thrombosen. Diese sind bei der Pille meistens in den Beinen lokalisiert. Thrombosen im Gehirn werden unter der Pille selten beobachtet. Die Gerinnsel im Bein können sich aber lösen und wandern dann zur Lunge und verschließen dort Blutgefäße. Das nennt man dann eine Lungenembolie. Und das ist natürlich ein lebensbedrohlicher Zustand. Eine Lungenembolie ist an sich selten, tritt in etwa 1-2% der Fällen einer Thrombose auf, hat dann aber eine sehr hohe Sterblichkeit. Wie oft kommt es überhaupt zu diesen venösen Thromboembolien? Die kommen auch bei jungen Frauen vor, ohne dass sie die Pille eingenommen haben. Das sind etwa 3 pro 10.000 oder 280 pro 1 Million. Alle kombinierten oralen Kontrazeptiva, also Pillen, steigern das Risiko für diese venösen Thromboembolien. Mindestens 2-fach, aber manche auch wesentlich mehr. Und das höchste Risiko besteht wohl im ersten Anwendungsjahr. Das Risiko korreliert mit der Dosis von dem Östrogen, dem Ethinylestradiol, und wird moduliert durch das Gestagen, mit dem es kombiniert wird. Zunächst zum Östrogen. Also je höher die Östrogendosis ist, desto höher ist die Gefahr für eine venöse Thromboembolie. Vermutlich vermittelt durch Östrogeneffekte in der Leber. Daher hat man über die Jahre die Dosis des Östrogens, das waren initial 150 bis 100 Mikrogramm in den ersten Präparaten, auf 50 in den 1960ern und 30 bis 35 und sogar 20 ab den 1970er Jahren reduziert. Dadurch wurde das Risiko von tiefen Thrombosen und Lungenembolien gesenkt. Die Gestagene in den Kombinationspräparaten haben selbst kein Thromboserisiko, modulieren aber das Risiko der Östrogene. Zu den Gestagenen der ersten Generation zählt Norethisteron und Lynesterol. Das wird praktisch nicht mehr eingesetzt, sondern jetzt eigentlich nur noch das Levonorgestrel der zweiten Generation. Das erhöht das Risiko der Östrogene am wenigsten. Es wurden aber weitere Gestagene eingeführt, die der dritten und vierten Generation, und die Namen sollte man sich merken: Gestoden, Nomegestrol, Desogestrel, Cypoteronacetat und Trospirenon. Die setze ich auch nochmal explizit in die Shownotes. Diese Gestagene sollte man meiden, denn mit diesen stieg das Thromboserisiko wieder an, und zwar bis 80% höher als bei dem Gestagen der zweiten Generation. Zahlenmäßig bedeutet das, dass jetzt 14 von 10.000 Frauen, also das sind 11 mehr statt der 3 ohne Pille, jetzt so eine venöse Thromboembolie erleiden. Oder wenn wir das auf 1 Million hochrechnen, das wird ja gegenwärtig bei AstraZeneca getan, sind das 1.100 Frauen mehr, die eine venöse Thromboembolie erleiden. Und davon verlaufen, wie gesagt, 1-2% tödlich. Das wären 11 bis 22 pro 1 Million Frauen jedes Jahr. Es nehmen aber wahrscheinlich 7 Millionen Frauen die Pille ein. Wie viele davon diese neueren Gestagen-Östrogen-Kombinationen einnehmen, das konnte ich nicht rausfinden. Warum wird überhaupt eine gefährlichere Pille verschrieben, könnte man sich jetzt fragen. Die Ursache dafür liegt in einem ausgeprägten Marketing für die Antibabypillen der neueren Generation. Dabei steht gar nicht mehr so sehr die Empfängnisverhütung im Vordergrund, denn die ist bei allen Pillen aller Generationen gleich, sondern eher Lifestyle-Aspekte. Wenn man mal auf Nicht-Experten-Webseiten schaut, auf Laien-Webseiten, dann liest man, dass Mädchen sich erhoffen, durch die Einnahme der neuen anderen Babypille zum Beispiel einen größeren Busen zu bekommen oder eine reinere Haut. Auch sind die Namen sehr geschickt gewählt. Die klingen eher wie ein Parfüm oder wie Kosmetik. Diese neueren Präparate sind Arzneimittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel. Sie heißen aber Aida, Bellissima, Chloe, Lilia, Starletta, Velafee, Jasmin oder gar Jasminell. Und von den Ärzten wurden die Patientinnen in der Regel nicht über die höheren Risiken ausreichend aufgeklärt. Viele Ärzte verweisen einfach bei der Verordnung der Pille auf den Beipackzettel. Das entlastet meiner Meinung nach aber nicht den Arzt von einer eigenen Aufklärung. Und zusätzlich zu den Substanzeigenschaften gibt es noch weitere modulierende Faktoren, die das Risiko dieser Gestagene noch weiter erhöhen. Und zwar ist das einmal Rauchen und das zweite Übergewicht. So entstehen dann Kontraindikationen, wo diese Präparate und eigentlich Kombinationspräparate generell nicht verschrieben werden sollten. Und zwar, wenn das Thrombose- und Embolie-Risiko einfach zu hoch ist. Ganz offensichtlich ist, wenn es schon mal zu einer Thromboembolie gekommen ist, einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt oder Gerinnungsstörungen bekannt sind. Wenn Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen, Bluthochdruck oder Störungen der Herzklappen. Aber ich sagte ja, Raucherinnen und Übergewicht, also Raucherinnen über 35 Jahre, sollten nicht die Kombinationspräparate einnehmen. Frauen mit einem Body-Mass-Index über 40 nicht, beziehungsweise wenn der Body-Mass-Index über 35 ist und die Frauen über 35 Jahre alt sind. In diesen drei Fällen sollten diese Kombinationspräparate nicht eingenommen werden. Dann gibt es noch sonstige Risiken, unabhängig jetzt vom Thrombose- und Embolierisiko. Bei Tumoren, bei entzündlichen Erkrankungen, Lebererkrankungen oder wenn eine Migräne vorliegt mit einer Aura. Und wann sollten Sie sofort diese Kombinationspräparate absetzen? Wenn Herz-Kreislauf-Symptome vorliegen, wenn eine längere Bettlägigkeit notwendig ist, weil bei Bettlägerigen ist immer das Thromboserisiko erhöht, wenn neurologische Symptome auftreten, also Sinnesstörungen, Sehstörungen, wenn es zum Hörsturz gekommen ist, wenn es migräneähnliche Kopfschmerzen gibt, entweder neu oder stärker als bisher, wenn es zu einer Epilepsie gekommen ist, neu oder verstärkt, bei starker Übelkeit, Gelbsucht und natürlich ganz klar bei einer Schwangerschaft. Damit hört es aber leider noch nicht auf. Man muss bei den Östrogenen, das betrifft jetzt nicht so sehr die Gestagene, auch noch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln beachten. Und zwar einmal, dass andere Arzneimittel den Stoffwechsel der Östrogene beeinflussen. In dem Fall sind das Johanniskraut, dann verschiedene Antiepileptika, Mittel gegen Erbrechen und hier insbesondere das Aprepitant und das Aknemittel Isotretinoin. Diese Mittel induzieren den Abbau und den Umbau der Östrogen in der Leber, sodass weniger Östrogen im Blut zirkuliert und dadurch sind schon Frauen ungewollt schwanger geworden, weil durch ein zweites Mittel, was sie eingenommen haben, zum Beispiel Johanniskraut, ist ein ganz bekannter Fall, eben die Blutspiegel zu sehr abgesunken sind von dem Östrogen. Und dann gibt es noch einen anderen Mechanismus, denn diese Östrogene unterliegen einem ja nicht völlig ungewöhnlichen, aber nicht sehr oft vorkommenden Stoffwechsel. Sie werden nämlich in der Leber umgebaut und über die Galle ausgeschieden. Im Darm wird dann dieses Angebaute wieder von Darmbakterien abgebaut und das Östrogen kann wieder aus dem Darm aufgenommen werden. Also wirklich ein Kreislauf, wo Umbau und Abbau dieses Umbaus wieder dazu führt, dass das Östrogen mehrere Male zirkuliert. Also ausgeschieden wird, wieder aufgenommen wird, ausgeschieden wird, wieder aufgenommen wird. Und das trägt eben zu dem normalen Blutspiegel bei. Wenn jetzt eine Patientin Antibiotika einnimmt, wie zum Beispiel Penicilline, Cephalosporine, Tetracyclin, Neomycin, Chloramphenicol, Sulfonamide, Nitrofurantoin oder Metronidazol, dann kann es passieren, und das ist leider nicht sehr gut vorhersehbar, dass die Bakterien, die für diesen Abbau, dieses Umbaus verantwortlich sind, abgetötet werden oder gehemmt werden. Und dann war dieser Anbau an das Östrogen quasi irreversibel und es wird ausgeschieden und nicht wieder aufgenommen. Und dadurch sind natürlich die Blutspiegel viel geringer, als sie normalerweise auftreten und dann möglicherweise wieder zu gering, dass es eben zu einer Schwangerschaft kommen kann. Also Vorsicht bei Johanniskraut, Antiepileptika und einem speziellen Antiemetikum und Aknemittel, beziehungsweise bei vielen, vielen Antibiotika. Und es gibt aber auch das Umgekehrte, dass nämlich die Pille andere Arzneimittel beeinflusst. Und zwar, dass die Pille den Stoffwechsel anderer Arzneimittel erhöht und damit deren Wirksamkeit erniedrigt. Und das betrifft zwei Antiepileptika, und zwar das Lamotrigin und die Valproinsäure. Sind leider sehr häufig verordnete Antiepileptika, sollte also berücksichtigt werden. Entweder kann man das so machen, dass man in der Pillenpause, wenn also die Östrogene nicht mehr den Stoffwechsel dieser Antiepileptika erhöhen, etwas weniger von denen einnimmt, damit man ungefähr die gleichen Plasmaspiegel beibehält. Oder man wechselt auf eine Pille, wo es kein hormonfreies Intervall gibt. Dann ist praktisch permanent der gleiche Effekt auf den Stoffwechsel der beiden Antiepileptika vorhanden und die Blutspiegel bleiben zumindest konstant. Ja, was folgert aus alledem für eine Frau, die die Pille einnehmen möchte? Wenn sie die Kombipille einnehmen möchten, dann mit der möglichst niedrigsten Dosis von Ethinyl-Estradiol ohne Zwischenblutungsrisiko. Und das sind 30 Mikrogramm. Auch dann kann es gelegentlich zu sogenannten Spottings kommen. Und da ist es bei einigen Gynäkologen gängige Praxis, dann auf die 50 Mikrogramm Östrogenpille umzustellen. Und davon ist aber absolut abzuraten, weil dadurch das Thromboserisiko erheblich erhöht ist. Dann kann man sich noch andere Arten der Hormonfreisetzungen anschauen. Schlechter als die Pille ist sogar das Hormonpflaster oder der Vaginalring. Besser als die Pille sind Hormonimplantate oder beschichtete Intrauterin-Pessare, was jetzt die Nebenwirkung einer venösen Thromboembolie betrifft. Da hatte ich ja schon gesagt, dass reine Gestagenpräparate praktisch überhaupt kein Risiko für diese Thrombosen haben. Die heißen auch die Minipille. Deren Nebenwirkungen sind unregelmäßige Zwischenblutungen, also diese Spottings, oder Amenorrhoe, also gar keine Blutung, Ödeme, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Akne, depressive Verstimmung oder verminderte Libido und Übelkeit, aber eben nicht diese venöse Thromboembolie. Und dann natürlich als Alternative die Spirale an sich, auch in der völlig hormonfreien Form. Oder, und das ist nach wie vor mein Tipp, wie in dem Podcast Nummer 79 beschrieben, die natürliche Familienplanung. Ganz ohne Pille. I can't stay on your Ja, und wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, freue ich mich immer, wo das möglich ist, über Ihre Bewertung, gerne auch einen Kommentar. Und empfehlen Sie den Podcast weiter, damit immer mehr Menschen an diese Infos kommen. Treten Sie auch gerne meiner Facebook- oder Signalgruppe bei. Schicken Sie mir auch gerne eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com. Und zusätzlich können wir uns ja ab sofort zu direkten Gesprächen in der App Clubhouse treffen. Samstagnachmittag um 14 Uhr in einem Raum zum Thema vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen. Hochinteressante Gesprächspartner kritisieren, wo es im Moment in der Medizin hakt, aber auch, welche fantastischen neuen Innovationen am Horizont sind oder auch schon Realität. Ja, und der heutige Pharma-Song ist von Pink aus ihrem 2001er Album Misunderstood und heißt Just Like a Pill. Ich fasse dann nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Es ist gut, sich als Patientin oder Patient über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln, Impfungen und generell allen medizinischen Maßnahmen zu informieren, so auch das Risiko gefährlicher Thrombosen. Dann aber nicht nur danach, was tagesaktuell in der Presse vorkommt, sondern was wirklich wichtig ist. Eines der größten von Frauen täglich eingegangenen Thromboserisiken ist nämlich die Einnahme von Östrogen-Gestagen-Kombinationspräparaten der neuesten Generation, die ein höheres Risiko haben als die der zweiten Generation. Wichtig ist, nie mehr als 30 Mikrogramm Östrogen einzunehmen und das richtige Gestagen zu wählen und die Kontraindikationen und Wechselwirkungen zu beachten. Alternativen sind reine Gestagenpräparate, die Minipille, beschichtete Intrauterinpessare oder die natürliche Empfängnisverhütung. Ja, ich hoffe, Sie fanden das wieder interessant und nützlich und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!